Herzlich willkommen beim Younger Grassheads Wissen Kompakt Podcast, der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Wir sind Valerie und Philipp und sprechen heute in dieser Jugendspezialausgabe des Podcasts mit Frau Hannelore Haas. Eine Frau, die Landwirtschaft nicht nur erlebt, sondern über Jahrzehnte mitgestaltet hat. Hannelore Haas, Bäuerin, Zeitzeugin, Sammlerin von bäuerlicher Kultur und eine starke Stimme für Frauen im ländlichen Raum. Wie hat sich das Leben am Hof verändert? Was können junge Menschen heute noch von früher lernen? Und warum sind Gemeinschaft, Naturverbundenheit und Zusammenhalt vielleicht aktueller denn je? Genau darüber reden wir heute. Ehrlich, persönlich und generationenübergreifend. Und jetzt noch ein ergänzender Hörtipp vorweg. Die Tochter von Frau Hannelore Haas, Barbara Haas, arbeitet als Redakteurin bei der Kleinen Zeitung und sie betreibt selbst einen Podcast und hat mit ihrer Mutter eine interessante Folge aufgenommen mit dem Titel »Bist du auch eine Dreadwife-Mama?« Diese ist sehr zu empfehlen und auch das gilt es zu hören. Liebe Frau Haas, vielen Dank für die Möglichkeit zum heutigen Podcastgespräch.
Gerne, wenn ich was sagen kann.
Sicherlich, das glauben wir auf jeden Fall. Und Sie sind ja eine unglaublich inspirierende Stimme für Frauen in der Landwirtschaft und einem ländlichen Raum. Und deswegen wird man Sie zu Beginn einmal fragen, welche markanten Meilensteine in Ihrem Leben Ihre Lebensführung so beeinflusst haben und Sie charakterlich vielleicht auch persönlich sehr stark geprägt haben.
Das ist sehr schwierig. Was mich stark geprägt hat, ist einfach familiäre Umgebung schon aus meiner Kindheit her. Ich bin ja während des Krieges geboren und da hat man schon die ganze Flüchtlingsgeschichte erlebt. Zeiten, wo es nichts gegeben hat, das waren aber als Kind nicht bewusst, weil es haben alle nichts gehabt. Und es war bei uns daheim so, dass wir Kinder an allen Teil gehabt haben. Es war dann auch bildungsmäßig möglich. Der Vater war sehr positiv dafür eingestellt, dass ich damals schon in die Hauptschule, in die Bürgerschule nach Schladming gehen habe können, was nicht üblich war. Also ich müsste von meiner Kindheit her sagen, das war prägend, das war bescheiden, das war aber auch mit Disziplin. Und wir haben alles machen können mit den Tieren. Wir haben Holz gefuhrwerkt, wo ich heute im Nachhinein denke, da waren wir 12, 13 Jahre alt. Aber die älteren Geschwister kommen halt zuerst zu mehr Arbeiten dran. Bei den Jüngeren ist es dann ein bisschen besser. Also Prägung ist es ein sehr offenes Elternhaus und strenge Disziplin, aber mit viel Liebe auch zu den Dingen, zu den Tieren. Und es war ein offenes Haus daheim. Wir haben jeden Tag mitten im Dorf Besuch gehabt. Also da haben wir schon gehört als Kinder die Erwachsenengeschichten, wo wir sehr neugierig waren, oft bin ich in der Nacht aufgestanden und hab gehört an der Tür, wann Besuch war, was die alle reden, also neugierig, was Erwachsene so haben. Und das war ja eine Zeit, wo Krieg war und nach dem Krieg, wo die politischen Situationen sehr massiv kritisch waren, sagen wir mal so. Also das allein würde ich schon sagen, das ist eine große Prägung gewesen, die mir aber damals nicht bewusst war. Also das kann man nur im Nachhinein reflektieren.
Sicherlich. Und was Werte haben Sie ja dann im Nachhinein.
Ja.
Wie taten Sie nachher das auch im Vergleich vor allem zu Heizing, wo eigentlich alles viel lockerer ist, wo man als Kinder vor allem mehr machen kann, was man will, mehr Freizeit hat. Fürs Leben an sich ist es besser, wenn man in der Kindheit schon diese Disziplin lernt und eventuell auch einfach fürs Leben vorbereitet wird, dass man immer arbeiten muss. Oder taten Sie sagen, dass Sie als Kind oder dass es fürs Leben besser gewesen war, wenn Sie als Kind Freiheitszeit gehabt hätten, Spiele spielen hätten können und so weiter.
Was taten Sie? Das haben wir auch gehabt.
Okay.
Ja. Aber ich glaube, da ist die Dosis ist entscheidend. Wie viel man Freiheit hat, wie viel, dass man Disziplin lernen muss, um miteinander ein Leben zu gestalten. Ich glaube, es geht nicht ohne Achtung vom anderen. Auch von einer anderen Meinung geht's nicht. Wenn es friedlich runtergehen soll. Was man ja wünscht, nicht?
Und wie sehen Sie die Entwicklung heutzutage, das generelle Wohlbefinden in der Bevölkerung? Und wie können vielleicht auch die Jugendlichen ihre Glücklichkeit steigern? Wenn man jetzt zum Beispiel auf das Thema Handy und so weiter blickt, dann merkt man ja schon am sehr starken Triff, dass die Jugendlichen immer, sage ich jetzt mal, teilweise sogar depressiver werden, was die Umfragen zeigen.
Also wir haben gerade beim Runterfahren geredet. Ich habe eine Schwiegertochter, die Volksschullehrerin ist, mit Begeisterung, ein Leben lang. Jetzt steht sie knapp vor der Pension. Und sie hat sich nie denken können, dass sie sich freut auf die Pension. Es ist so eine Veränderung in der im Verhalten der jungen Menschen. Und man hat auch bei den Eltern kein Verständnis, dass sie sagt, ich freue mich, wenn ich nicht mehr in die Schule muss. Und das ist etwas, was ich sehr traurig finde, weil sie wirklich so geboren für diesen Beruf ist und so eine Einfügung hat in die Kinder. Also das hat sich sehr geändert. Darum glaube ich, dass die Elternaufgabe schon auch ist, die nicht nur zu füttern, sondern auch schauen, dass das ordentliche Menschen werden. Und nicht alles an den Staat referieren. Der soll schauen, dass was wird. Die Eltern müssen schauen, dass aus den Kindern was wird. Und mit viel Glück, das sage ich jetzt einmal, mit viel Glück kann das gelingen, dass immer was kommen kann, was die Kinder von dir wegtreibt. So wie das heute ist mit den großen Einflüssen von den sozialen Medien. Wobei ich frage, warum heißen die sozial? Das ist noch einmal eine Definition, die mir gar nicht gefällt, was da alles kommt. Und dass Kinder das aushalten müssen und in ihrem Gefühlsleben verarbeiten sollten, ohne dass ja wer hilft dabei, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil ich denke an mich selber, wenn ich mir mal einen Film anschaue, der aufregend oder negativ ist, ich kann dann nicht schlafen. Und wenn das Gefühl als Kind schon so manipuliert wird, wo sollte der Mensch dann einmal echte Gefühle oder echte Berührung kennenlernen? Wir tun die Leid. Und Menschen oder Systeme verdienen daran. Das ist etwas, was mich sehr, und bin trotzdem positiv. Ich war jetzt auf einer Hochzeit von einem Enkel. Ich habe nur lauter junge Leute gesehen, die die Berufsausbildung hinter sich haben, die im Beruf stehen, die Kinder wollen. Also ich bin richtig positiv heimgekommen von dem. Das gibt's auch. Also es gibt nicht nur die, wo es nicht klappt und wo es Versager sind oder wo die, wo es Pech kommt, das kann auch sein. Aber es gibt auch die positiven Kräfte und von dem bin ich ein Leben lang überzeugt, dass die gibt.
Hätten Sie vielleicht nach Ihren ganzen Jahren auf dieser Welt ein paar Tipps oder so, wie, vor allem für die heutige Zeit, wie man die Eltern oder die, wie die Eltern ihre Kinder davon schützen können, vor diesen Social Media, vor allem vor den negativen Einflüssen, weil es gibt ja positive Einflüsse im Endeffekt da. Aber wie kann man die, als Elternteil seine Kinder von denen schützen? Weil wenn man sie dann das komplett entzieht, dann sind sie im Endeffekt in der Schule und so weiter oder ausgeschlossen. Ja. Das ist nachher, glaube ich, eine Negativspirale. Hätten Sie da vielleicht eine Idee?
Also ich erteile ja nicht gern Ratschläge, weil eine Mutter von 7 Kindern hat ganz verschiedene Kinder und es ist nicht eine Empfehlung für alle 7 gleich, sondern das ist so variabel. Aber wo man nie fehlgeht, glaube ich, das ist, dass man Gefühle mit einbezieht. Es ist wichtig, dass man Dinge spürt, dass man es fühlt, dass sie an innen drinnen sind, dann kann man das auch vermitteln an die Kinder. Die müssen es dann annehmen oder nicht. Das ist eine halbe, der eine geht mehr drauf ein und der andere weniger. Das ist das Risiko vom Leben überhaupt, nicht? Der andere macht Umwege, 6 Umwege und der andere geht schnurstracks auf das Ziel los. Das kann man auch nicht, das kann man nicht schulen und nicht ändern. Aber ich glaube, Beispiel zu haben, dass man Gefühle für Dinge entwickelt, positive und negative Gefühle, dass man das zulässt. Und nicht gefühlskalt und einfach pragmatisch sagt, das ist gescheit und das tut's nicht und so. Das geht sich irgendwie nicht aus, glaube ich. Es gibt schon so ein schönes Wort von Goethe, das ist aber auch schon bald 200 Jahre alt mal. Wenn du es nicht fühlst, du kannst es nicht erjagen. Das heißt, das viele anwenden oder das schnelle, ich denke mir oft, wenn sie so Radl fahren und keine Landschaft mehr sehen, da ist du gescheiter, er geht einen Kilometer zu Fuß und nimmt das auf, was er da sieht. Ja. Oder eine Begegnung ist möglich. Das ist dann nicht mehr möglich. Und wenn ich viel tue, ohne dass mein Gefühl beansprucht wird, dann wäre ich halt auch ein bisschen ein kühlerer, kalter Mensch. Glaube ich. Das ist in der Kultur und in der persönlichen Beziehung so. Das sind meine Erfahrungen. Das habe ich nicht gelesen oder ist so gescheit. Also der Goethe hat das mit dem Satz so prägnant ausgedrückt. Der hat mir gefallen.
Sie haben ja gesagt, die Eltern sind gefordert, als Vorbilder zu fungieren. Aber was können die Jugendlichen da persönlich da? Weil Sie sind ja auch in Ihrer Kindheit eben mit diesem Krieg aufgewachsen. Wie sind Sie da so persönlich mental so resilient geworden und haben diese Zeiten
Das kann ich nicht so genau sagen. Aber die Anteilnahme von den Menschen, da hat es schon nicht viel Vergnügungen gegeben, sondern Menschen haben sich miteinander beschäftigen müssen. Notgedrungen, weil sonst nichts Kleines war. Ja. Und wir haben daheim eine Russin als Fremdarbeiterin gehabt, die hat Maruschka geheißen. Und die hat dann gesagt, dass gegen Ende des Krieges hat sie schon gewusst, dass der Krieg verloren ist und dass sie wahrscheinlich das in Russland nicht überleben wird. Und hat sie gesagt, ich muss euch lernen einen Satz Russisch, damit ihr immer an mich denkt. Und dann hat sie uns gesagt, den Satz, den weiß ich noch, Mama gubila gadoschka, Papa politra prinos. Das heißt für Mama Kartoffel und für Vater einen Schnaps. So in Kurzform, das hat sie uns erklärt. Und ich denke heute noch mit Wohlwollen an diese Frau. Und das ist so wenig eigentlich. Aber es gibt dann so viel. Das würde ich so meinen, was kann man da, dass man Gefühle zulassen sollte. Aber wer hat halt die Möglichkeit, noch von einem anderen Menschen einen Satz in einer Sprache zu hören, nur damit der an einem denkt? Also das liegt so in dem Minimum an Möglichkeiten.
Ja.
Und wir haben viel zu viele Möglichkeiten halt. Und daraus soll jeder sinnvoll auswählen. Das ist fast nicht möglich, würde ich sagen.
Ja. Aber empfehlen Sie das dann eben einem Jugendlichen, hinauszugehen in die Welt und vielleicht auch in einem anderen Land ein Praktikum zu absolvieren, eben damit man diese Erfahrungen sammelt?
Nur gut, würde ich sagen. Je mehr, je breiter der Radius wird, desto mehr kann der aufnehmen und urteilen drüber. Was gefällt mir nicht, was ist gut für mich, was ist nicht gut. Das sind die Sachen, die man in der Jugend lernen soll.
Was Sie ja vorher gesagt haben, Sie wollen, dass die Eltern immer schauen, dass ihre Kinder aus ihren Kindern was wird und das nicht hundertprozentigen Staat überlassen. Aber im Endeffekt wird es ja heute immer schwieriger, dass ein Elternteil sich auf die Kindererziehung fokussieren kann, weil ja einfach das Geld einfach zu knapp wird oder in der Landwirtschaft den Haupterwerb zu führen immer knapper oder immer schwieriger wird. Hätten Sie vielleicht eine Idee, was einfach die Spezialisierung in der Landwirtschaft oder was da vor allem die ländliche Jugend würde zum Profitieren bringen, dass vor allem die Eltern mehr Zeit mit den Kindern verbringen können? Oder wie kann man das schaffen?
Ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Sie haben ja Zeit für Urlaub, sie haben Zeit fürs Berggehen, sie haben für alles Zeit. Was ist für mich, wenn ich jetzt Mutter oder Vater bin, wichtig, wenn ich Kinder habe?
Eigentlich die Kinder.
Also ich habe nicht viel Zeit gehabt, mit den Kindern Gespräche zu führen, weil das war genau die Zeit, wo man keine Dienstboten mehr gekriegt hat und wo auch noch nicht mechanisiert war, wo die Technik noch weit hinten war. Also ich war rund um die Uhr eingespannt, aber die Zeit, die blieben ist, wo man mit den Kindern isst oder baut oder ist ganz oder niederlegt, das sind Zeiten gewesen, wo man denen die ganze Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und ich glaube, Liebe ist so ein Wort, das wird halt vielfach missverstanden. Liebe ist nicht das, dass ich dem Kind alles gebe, sondern dass ich für das Kind da bin. Und ich habe sicher auch nicht viel Zeit gehabt für die Kinder. Heute reden wir oft. Wir haben Essensglocken gehabt. Und die sind in der Haltung gewesen. Die Buben waren so hintereinander, ein Jahr nach dem anderen. Also die waren für sich so eine Gruppe, Unternehmergruppe. Positiv oder negativ ist dann gleich. Und wenn es zum Essen war, dann habe ich gleich mit der Glocken und dann sind sie herbeigeströmt. Also das Essen war zumindest einmal ein zentraler Punkt. Mit denen sind sie heimgekommen, aber dann sind sie wieder weg gewesen. Und würde auch sagen, mit viel Schutzengel bin ich nach wie vor gläubig, was ja heute schon jeder fast den Kopf beidelt. Aber meine Lebenserfahrung ist schon, dass es nicht geht ohne Schutzengel und es geht auch nicht ganz ohne Glauben. Und in der Bäuerei, auf dem Bauernhof hast du so viel Gelegenheit, die Schöpfung kennenzulernen. Das ist vielleicht etwas, neben der ganzen modernen Technik, ist das, was man sieht, nicht alles, weil man sieht so viel nicht. Und das gibt's auch. Und wir haben ja auch jetzt daheim einen Milchviehbetrieb, wie immer, modernisiert, also Laufstall und Belkroboter und so weiter. Das ist wahrscheinlich rein von der Arbeitszeiten her positiv. Vom Gefühl her, der umarmt die Kuh nicht mehr. Wenn die auf der Weide waren und wir sind auf die Nacht dann ausgegangen, die sind Tag und Nacht draußen geblieben im Sommer. Und dann sind die wieder aufgestanden von wiedergekommen, sind zuber gekommen und leck noch einer an. Und das ist ja nicht so angenehm, so eine Kurzung ist ja relativ rass. Aber allein, dass die eine Ruhegeschichte aufgeben und zu uns herkommen, als Mensch, der sie betreut. Und ein Kuh haben wir sogar gehabt, das erzähle ich öfter, weil das so abstrus war. Die Dirnseln waren so 4, 5 Jahre und die ist klein und sie sind auf die Kuh aufgesessen und sind da oben am Rücken gesessen. Und dann will die Kuh aufstehen und denkt sie, das ist meine Interpretation, sie ist aufgestanden wie ein Ros, nicht wie eine Kuh. Ein Ros steht mit den vorderen Haxen zuerst auf und eine Kuh steht zuerst mit den Hintern auf. Das hat sie irgendwie gecheckt, dass die Kinder runterfallen, wenn sie mit den Hintern aufsteht. Also das ist für mich so ein Erlebnis, dass ich sage, eine Kuh ist uns nicht so weit weg. Und heute ist das halt Materie. Es ist Nutztier, heißt dann Nutztierhaltung. Also nur zum Nutzen. Das ist das, was mir persönlich vom Gefühl her leid ist, dass die das nicht mehr so mitkriegen. Dass die das nicht mehr spüren können, wie nahe die uns sind.
Aber ist es nicht auch eine Frage der persönlichen Einstellung des Landwirts? Weil da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, wenn der Landwirt sagt, okay, setzt bewusst darauf, ich habe zwar einen Mikroboter daheim und da kann man vielleicht in anderen Sachen Vorteile bieten, weil ich sage, okay, Prioritätensetzung, dann schaue ich mal um meine Kinder, finde ich ein leichter Betriebshelfer,
ja,
dass ich mal mit den Kindern auf Urlaub fahren kann.
Ja, das sind positive Sachen.
Genau, den Tierkontakt, den versuche ich trotzdem aufrechtzuerhalten, weil ich mir über dieses Risiko in Anführungszeichen bewusst bin.
Ja, wenn man ein Gefühl hat, würde ich jetzt sagen. Ja. Wenn man nur der Technik verpflichtet ist, dann schaut man, dass das tut, dass der nicht Samstag, Sonntag, gerade was nicht funktioniert, weil meistens ist es so, dass Samstag, Sonntag nicht funktioniert. Aber wenn man sich von dem, wovon man mit dem und wovon man leben, von Gefühl her so weit entfernt, dann glaube ich, ist schon wichtiger, dass der Makroboter funktioniert. Mhm. Und dann kommt man auf diese Ebene gar nicht mehr zu tun.
Ja.
Weil sich das nicht mehr ausgeht.
Okay, also das ist der Landwirt wirklich am Zug, dass er dann sieht, dass man selber darüber reflektiert, welchen Bezug habe ich noch dazu.
Aber da muss man auch ausgebildet sein ein bisschen, da muss man ein Gefühlsleben haben. Mhm. Wenn man das nicht hat, ist das ja klar lästig.
Also würden Sie vielleicht auch sagen, dass in die Schulen vielleicht mehr als Persönliche zwischen Tier und Mensch mehr fokussiert werden sollte in der Ausbildung?
Nein, ich glaube, das müssen Sie daheim lernen. Okay. Also Aufgabe der Schule ist schon, dass sie das beibringt, was sie daheim nicht erwerben kann.
Also Zahlen, Daten und Fakten?
Ja, aber Liebe gehört schon auch dazu. Das ist, glaube ich, das nicht.
Okay. Sie haben früher gesagt, dass Sie sehr gläubig sind heute noch. Wie sehen Sie das? Ich glaube, man kann eindeutig sagen, dass sich die Rolle der Kirche, der katholischen Kirche in der Landwirtschaft sehr stark verändert hat. Aber wie sehen Sie das über die ganzen Jahre hinweg? Hat es da mal einen Knackpunkt gegeben oder einen Grund? Oder ist das einfach nur so eine Entwicklung, die einfach teilgenommen hat? Dass einfach immer weniger Leute in die Kirchen gehen. Man sieht es heute, die Kirchen sind immer
Weil leer. Viel mehr machbar ist. Der Mensch kann viel mehr machen. Früher war er mehr dem Wetter, den Situationen ausgeliefert. Heute lässt sich sehr vieles handeln. Und mit dem Händeln muss ich auch nicht mehr gerade unbedingt einen lieben Gott haben. Mhm. Weil wenn der mir das Sauwetter bringt, dann denke ich mir, ja, ist gescheiter, es gibt ihn nicht, weil sonst habe ich da einen Garant auf den. Also von der Praxis her, vom Funktionieren, brauche ich mir nicht mehr scheren drum, weil ich weiß, jetzt ist der Wetterbericht, es geht so und so und so. Aber allein gefühlsmäßig, diese Unterordnung, die ich mich unter der Schöpfung begebe, muss ich sagen, bin ich nach wie vor abhängig von Dingen, die ich nicht lukrieren kann, die ich auch nicht bestimmen kann. Und wir haben gerade beim Oberfahren auch geredet, also ich habe so viel Kontakt mit Leuten, die auch nicht gläubig sind. Und am meisten von Gott reden die Atheisten, damit sie auch was wissen.
Ja.
Aber erfüllend ist es nicht. Und man müsste sich schon auch denken, auf der ganzen Welt gibt's Religionen und es gibt kein Volk, das nicht glaubt an irgendwas. Und wenn dieser Glauben das Leben so beeinflusst, dass er ein besserer Mensch wird, dann kann das ja nicht schädlich sein.
Das ist
fast in jedem Glauben das Gleiche. Und auch die Zuversicht, dass es nachher noch was gibt. Ja, was gibt's nachher? Es gibt den Johannes Huber, das ist der Arzt in Wien, ein Papst für die Hormone. Und der schreibt in einem Buch, es existiert auch das Gewicht der Seele. Jetzt kann man das glauben oder nicht glauben. Aber er ist Theologe und Mediziner. Und die Wissenschaft anerkennt das auch nicht, was er sagt. Aber wenn man das liest, dann erscheint dann das logisch. Und ich habe meine Eltern und die Schwiegereltern alle bis zum Tod begleitet. Also für mich ist das nichts Fremdes. Und ich glaube schon, dass ganz so ohne Rechenschaft nicht übergeht.
Und sehen Sie da die Entfremdung von der Natur als Symptom ja, des abnehmenden
Glaubens? Die Natur ist die Schöpfung. Wenn wir uns keinen Gott vorstellen können, aber du siehst, im Winter ist alles eisig und im Sommer, im Frühjahr kommt das kleine Gras. Das hast du nicht gesehen, aber es kommt.
Ja.
Und es ist jetzt erst am Bad Schakofel, glaube ich, in Innsbruck, ein Quantenteleskop aufgestellt worden. Und da hat es eine Sendung gegeben über das und die Leute haben da gefragt und das ist eine Materie, die man sich ja nicht mehr vorstellen kann. Aber das nimmt man an, das gibt's. Man kann sich Gott auch nicht vorstellen. Warum gibt's dann denn nicht? Nur weil man nicht vorstellen kann? Ich will ja Gott nicht so personifizieren, sondern das ist Schöpfung und das ist, glaube ich, wir können es noch gar nicht denken, was das ist. Und auch bei den Quanten, das ist ja interessant gewesen, dass der Wissenschaftler auch nicht genau erklären kann. Es ist zurzeit die kleinste erforschte Materie. Wer sagt, dass nicht morgen was anderes noch kommt? Und je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Das ist ein alter Spruch. Ne? Also da kommt mir das schon ein bisschen überheblich vor, zu sagen, das gibt's alles nicht.
Aber da sind Sie dann auch dafür, dass in Schulen der Religionsunterricht weiterhin so bestehen bleibt und nicht zum Beispiel in einen Ethikunterricht zusammengegliedert wird, weil das ja für Jugendliche so wichtig ist, dass sie trotzdem, sage ich jetzt mal, diese Werte mitkriegen und vor allem dieses Standbein, diesen Glauben im Hintergrund haben für sich persönlich.
Es ist auch für Person entscheidend. Mhm. Ich habe eine Enkelin, also es sind Zwillingsmädels, das sind meine jüngsten Enkel, die sind in Wien und die haben so einen schleißigen Religionsunterricht, dass eine davon gesagt hat, sie möchte aus der Kirche austreten. Man hat dann geredet mit ihr und ich weiß jetzt nicht, wie der Ist-Zustand Moment ist, aber die war so kritisch und hat sich gedacht, das, was der erzählt, das kann ich nicht reflektieren und das erfüllt mich nicht und ich lehne das ab, sagen wir mal so streng. Wenn der Unterricht oder das nicht gut ist, dann ist gescheiter keiner.
Ja.
Wenn er nicht gut ist, weil der verdirbt viel mehr, als wir, was er bringt. Deshalb ist es wichtig, dass gute Leute haben für das. Und ein bisschen mehr drüber sehen, nicht nur zack, zack, zack. Es erfüllt ja unser ganzes Universum.
Ist dann aber vielleicht auch insofern problematisch, dass, sage ich jetzt mal, die Wertschätzung in Berufen wie Handarbeit, aber gleichzeitig auch im Lehrerberuf immer mehr abnimmt, weil natürlich, sage ich jetzt mal, da nicht dieses große Geld zu machen ist, wo auch manche vielleicht streben. Und braucht man da vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung in diese systemrelevanten Berufe, die was die Zukunft prägen?
Wertschätzung ist ein gutes Wort. Wertschätzung braucht man überhaupt in vielen Dingen. Mhm. Den anderen wertzuschätzen, die andere Meinung wertzuschätzen. Nicht sagen, ich kann ein Beispiel sagen. Wir haben eine Freundinnengruppe, 4 Frauen sind wir aus ganz verschiedenen Herkommen, mit verschiedenen religiösen oder politischen Einstellungen. Aber die Wertschätzung gegenseitig ist so groß, dass wir jahrzehntelang schon zusammen sind. Und es ist egal, was das jetzt für politische Meinung ist oder für religiöse oder es ist einfach die Wertschätzung, weil sie das sagt, hat das einen Sinn, macht das einen Sinn, auch wenn es nicht meine Meinung ist. Das würde man sowieso wünschen, dass man da viel toleranter wird. Tolerant ist eine Einstellung, ist kein Wort, das ist eine Einstellung.
Also das darf ja nachher wahrscheinlich auch viele Konflikte verhindern, wenn einfach jeder Mensch in anderen, wenn ich akzeptieren täte, so wie er ist, seine Meinung, wie sie ist. Und dann kann man auf einen gemeinsamen Lösungsweg kommen. Und der wird nachher in der Regel immer der Beste sein, wenn man immer auf dem Besten hört oder sich das ausdiskutiert. Aber warum ist das jetzt in letzter Zeit so abhanden gekommen? Weil es sieht man überall, dass nicht mehr gestritten wird und jeder nur mehr gegen
jeden schießt. Das ist der Ich-Mensch. Wir sind solche Egoisten geworden. Jeder rafft und tut, damit er gut ist, damit er glänzt, damit seine Sachen durchgehen. Und der Egoismus ist im Menschen drinnen. Das braucht er, um zu überleben. Aber man kann schon den Kindern in der Sandkiste zuschauen. Da ist einer, der baut und das wird schön und der Nächste kommt, haut mit seinen Scheifern alles zusammen. Der ist noch nicht geprägt, sondern der hat es in sich. dass die Scheiferl größer wird mit der Zeit, das wissen wir, wenn wir nur Nachrichten hören, wie das ausschaut. Und jetzt denke ich mir schon, es gibt verschiedene Ansichten und beide oder drei oder vier Wege können zum gleichen Effekt führen. Aber mit welchem Aufwand ich das machen muss, wenn ich mich in den hineinfüge und denke mir, ja, er braucht vielleicht Hilfe. Und wenn ich ihm Hilfe gebe oder Verständnis gebe, ist schon Hilfe. Und das haben wir verlernt. Mhm. Jeder ist von sich überzeugt, dass nur er Recht hat und er die beste Meinung hat. Und da ist der Egoismus falsch. Er braucht ihn zum Überleben, aber nicht, dass er alle anderen niedermacht.
Und welche Begegnungsräume könnte man da vielleicht wieder schaffen, dass man eben genau dieses, diese Diskussionen zwar zulässt, aber in einem verständnisvollen und respektvollen Raum?
Es ist also prägend, dass die Gasthäuser aufhören, überall. Früher hat man das in einem mehr oder weniger saloppen Umgang miteinander ausgetauscht. Dann war einer halt einmal lauter und der andere weniger laut, weil seine Meinung nicht durchgekommen ist. Aber ich glaube, allein, dass man über Konflikte oder Dinge redet, ist schon immer so tragisch, als wenn man jeder in sein Loch dahin bohrt. Dann ist ja nichts mehr Platz. Der hat für keine Toleranz mehr Platz, für keine andere Meinung mehr. Und so schaut es aber nicht nur im Kleinen aus, so schaut es auf der Welt aus. Aber ich weiß es nicht, ob das heilsam ist. Ich bin ein Papst oder was, Papst, das hat mir jetzt gefallen, dass der auch über die Friedensmaßnahmen von Trump ein bisschen andere Meinung hat. Wie weit der Papst heute noch prägend ist für eine Umkehr, das weiß ich nicht, ob da die Kirche oder die Papstmeinung so eine große Meinung hat. Aber es ist wohlwollend, das einfach zu hören. Als Amerikaner, dass er seinen Präsidenten kritisiert.
Also wie sehen Sie die Rolle vor allem von seinem Papst heute, was Sie gesagt haben, der hat dann Macht und Einfluss eventuell natürlich im Vergleich vor 500 Jahren stark verloren. Aber ist es trotzdem für einen Menschen gar einmal ermutigend, wenn der seine wohlwollenden, so wie Sie gesagt haben, Worte sagen, dass das in gewisse Menschen vor allem ein Kriegsgebiet der Hoffnung gibt? Oder würden Sie eher das sagen, dass das eher eine kontraproduktive Wirkung hat, wenn der Versprechen hat?
Nein, wenn wer vom Frieden redet, dann muss man ihm auch zubilligen, dass er vielleicht auch was tun kann dafür. Und nicht weiter hust und hitzt. Mhm. Das ist auch die Aufgabe von einem Kirchenoberhaupt. Und von gescheiten Leuten darf ich mir überhaupt erwarten, dass sie sich da mehr einbringen. Wir haben auch gerade beim Oberfahren über den Journalismus nicht reden, weil meine Tochter ja Journalistin ist. Und sie sagt, es ist leider Gottes so, dass eine schlechte Nachricht eine gute ist, weil über die lesen die Leute. Und wenn das jetzt was Positives ist, ist das langweilig. So weit sind wir schon. Und da müssen wir nicht den Journalismus kritisieren, sondern eigentlich uns selber, dass uns nur was Geiles oder was Grausiges auffällt zum Lesen. Weil wir halt auch schon so vermurkst sind von den ganzen vielen Nachrichten. Selber denken war immer noch gut und dann austauschen mit wem, der vielleicht anderer Meinung ist. Aber da gehört auch Höflichkeit dazu. Ich muss den anderen dann nicht niedermachen, wenn der so tut. Also ich habe ein offenes Haus bei uns daheim und wir haben so viel, ich habe so viel Besuche. Meine Tochter sagt dann immer, es ist noch immer gleich. Es meldet sich niemand an. Die kommen einfach hier. Und wenn ich nicht daheim bin, dann kommen sie halt ein anderes Mal. Ich finde es gut, dass Menschen miteinander kommunizieren, unaufgeregt und nicht böswillig. Mhm. Also bei uns wird nicht geratscht. Ich weiß nicht, was beim Nachbarnenden los ist. Das weiß ich nicht. Es interessiert mich auch nicht. Mhm. Also er braucht einmal Hilfe, dann wird er schon kommen, nicht?
Mhm. Das ist natürlich auch die Jugend am Zug, dass man dann wirklich sich selber da reflektiert und als Vorbild gleichzeitig ja voranschreitet.
Ich weiß nicht, ob ich für alle ein Vorbild bin. Das ist ja auch kritisch vielleicht. Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht da sicher, dass ich für alle ein Vorbild bin. Aber ich habe das halt so für mich entschieden.
Ja. Und wie glauben Sie, wenn man gerade von diesen kritischen Stimmen und der Veränderung im Diskurs gesprochen hat, wie kann man dann auch als Jugendliche aus dem ländlichen Raum versuchen, die Landwirtschaft da aktiv zu vertreten und seine Meinung einzubringen? Weil es natürlich, sage ich jetzt mal, der Blick aus dem städtischen Raum sehr anders geworden ist, dass sich die Bevölkerung mittlerweile gewandelt hat und aktuell dem ja sehr negativ gegenübersteht mittlerweile. Wie kann man da als Jugendliche versuchen?
Also ich habe einen Enkel, der möchte wieder Bauer werden.
Ja?
Der hat aber keinen Hof. Aber es ist eine große Sehnsucht, ist es. Und es gibt schon Idealisten. Ich habe einen Menschen kennengelernt, weiß ich nicht, ob das gescheit ist, wenn ich den Namen sage, der war bei uns Hirder, Gunter Neiner, fern von der Landwirtschaft, begeistert bis in die Seele hinein für die Landwirtschaft. Der hat Kunsterzieher studiert, hat den Beruf auch ausgeübt, aber immer wollte er Bauer werden. Und ich habe von dem, der damals sehr jung war noch, so viel gelernt, was den Idealismus für das Leben in der Landwirtschaft bedeutet. Und er ist dann, Gott sei Dank, es ist ihm gelungen, er hat eine tolle Frau kennengelernt, die hat einen Hof gehabt und die haben geheiratet. Und die Kinder sind wieder Töchter, Begeisterte für die Landwirtschaft. Also, ich glaube, da sind die Bauern zum Teil selber schuld. Dass die Begeisterung nachlässt. Früher war es Jammern der Brauch. Und heute sind so viele andere Interessen, die man in einem Beruf, den man ausübt, leichter vollbringen kann. Ich muss ja als Bauer nicht auf Urlaub fahren. Ans Meer. Ich weiß, unser Sohn hat mir gesagt, einmal beim Arbeiten, sagt er, ich bin der einzige Sohn in der Schule, der noch nie am Meer war. Sag ich, ich bin auch noch nie am Meer gewesen und ich bin schon weit älter wie du. Ja, aber sagt er, da die Nachbarbuben, die haben die neuesten Radeln, die neuesten Ski, die brauchen nicht heimhelfen. Also denen geht's gut. Und ich habe gesagt, du bist halt beim Mitterhof auf die Welt gekommen und nicht bei Nachbarn. Das ist Schicksal. Aber es hat andere Vorteile. Du brauchst es vielleicht gar nicht. Er ist inzwischen schon am Meer gewesen, aber die große Sehnsucht. Ich habe schon gesagt, dass es Sehnsüchte gibt, die man erfüllen kann und welche, die man nicht erfüllen kann. Aber damit müssen wir halt auch leben. Und wenn die Bauern nur jammern, heute ist das aber nicht mehr heuer, dann hört's dann so oft mehr brozeln, was soll es für ihre Maschinen haben. Aber mir fällt da immer noch das Gefühl dafür, dass ich was tue, ganz nahe an der Schöpfung bin. Und letztendlich ist doch der Bauer der, der mit den Lebensmitteln alle am Leben hält. Und wenn man jetzt sieht, die Krise da in Iran, wie der das aussperrt und der Nachschub nicht mehr funktioniert, wo denken wir hin? Wie soll Europa sich ernähren, wenn alles rundum zugeriegelt ist? Oder man sieht eh, wie die Geschäftsverbindungen laufen mit Amerika. Und wenn wir vergessen, dass wir ein bisschen unabhängig sein sollten, das fängt bei einem Haushalt an. Früher hast du alles gehabt, den Zwiebeln, den Salat, die Kraut, alles hast du gehabt, Erdäpfel selber. Heute hat kein Bauer mehr, also bei uns daheim halt nicht, keine Hähne, keine Saudeln, wir haben kein eigenes Fleisch mehr. Ist Garten mehr oder weniger, kannst du sausen lassen. Wir haben Erdäpfel angebaut, wir haben Kraut angebaut, das geht alles nicht mehr, das kann ich heute kaufen. Und es ist ja viel einfacher, das kaufen, als wir 3 Wochen Erdäpfel klauen im Herbst, dass der erste Bandscheibenvorfall da ist. Ich würde das nicht zurückwünschen. Aber das ist so wie das Kind mit dem Bad ausschütten. Früher alles selber da und heute nichts mehr selber da. Heute bin ich genauso Konsument gehen einkaufen. Und kaufen nach diesen Kriterien, was billig ist, wenn ich mir das beim Fleisch vorstelle. Was alles für Ansprüche haben wir, das produziert werden sollte und was dann zahlen wollen dafür. Das stimmt nicht. Und wenn wir Bauern auch nichts dann dafür, dass sich das ändert. Es gibt jetzt gerade im Fernsehen wird eine Sendung produziert, die Lebensmittel vom Ursprung her. Da ist gerade am Dienstag dann noch eine bei uns im Museum was, über den Steirerkass. Ich würde meinen, dass das eine gute Idee ist, dass man den Konsumenten und auch den Bauern selber beibringt, was wertvolle Lebensmittel bedeuten. Und dass die dann auch was kosten sollten. Ja, weil es ist für alles Geld da. Für Urlaub, für jeden Schnickschnack haben wir Geld. Und beim Einkaufen, dann schauen sie, wo sie sparen können.
Wir gehen ja aktuell nur 11% von unserem Einkommen für Lebensmittel aus.
Ja.
Sollten da Landwirte vielleicht auch den Mut haben, die eigenen Stalltüren zu öffnen und zum Beispiel Schule am Bahnhof anzubieten, damit man wirklich von jungen Alter an Bewusstsein schafft dafür?
Es müsste für das Werbung gemacht werden. Ob der Landwirt selber überall Zeit hat, seinen Hofladen noch woanders dahin zu transportieren, die Zeit, die er sich mit der Maschine erspart, muss er dann wieder für den Verkauf lukrieren. Also in Ballungszentren ist es vielleicht eine Möglichkeit. Bei uns am Land kann ich zum Bauern hingehen und das kaufen, wenn er es hat.
Ist das vielleicht oft auch der Neid an anderen gegenüber? Wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel so, wie Sie früher gesagt haben, der eine war im Meer und mir waren wir zum Beispiel noch nie im Meer. Ist das eigentlich ein Neid im Endeffekt, der was einen so aufgetreibt und die Gefühle wieder hochschaukeln lässt und auch im Endeffekt vielleicht aber zu einem Streit von mir aus auch in der Familie führt? Und wie kann man denn entgegentreten?
Neid ist ein guter Faktor. Neid ist ein Erziehungsfaktor, weil wenn ich das haben will, was der andere hat, muss ich mich anstrengen. Da war er positiv. Neid ist insofern eine schlechte Eigenschaft, wenn ich das dem nicht vergund bin, was ich noch nicht habe. Das also ist für mich ein Fremdwort, weil ich bin an jedem alles schuldig, was er hat. Der Neid kann motivierend sein, aber es ist keine edle Eigenschaft.
Halten Sie vielleicht einen Tipp, wie man denn, weil viele Menschen oder eigentlich alle Menschen haben ja Neid in sich, irgendwo einen grundlegenden kleinen Neid, wie man denn in einem positiven Neid zu Ehrgeiz, zu Ambitionen umwandeln kann? Gibst du vielleicht so eine kleine Formel, so wie Sie vorher gesagt haben von Goethe? Gibst du so einen Leitsatz?
Ich weiß nicht. Über das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich empfinde nicht Neid. Ich freue mich, wenn es den anderen gut geht. Also ich kenne das Gefühl nicht von Neid. Mhm. Ich leide oft drunter, weil sie mir auch mein Leben neidig sind. Aber ich denke mir, es ist seine Geschichte, wenn er nicht anders umgehen kann damit. Mhm. Also es betrifft mich nicht.
Okay.
Wenn wer neidig ist, soll es da.
Wie glauben Sie, kann man das vielleicht bei Kindern verhindern? Weil es ist natürlich, dass es aufkommt mit Urlaub und so weiter. Denken Sie, sollte man da Kindern das auch ermöglichen, dass man sagt, dann fährt man halt mal für 2 Tage weg, wie in einem gewöhnlichen Beruf, unter Anführungszeichen, dass sie diese Ausgleiche gibt und dass die Kinder nicht das Gefühl haben, es dreht sich alles um den Hof und wir sind zweitrangig.
Das ist so, das muss ich schon sagen, das war es bei uns auch. Es ist wichtig, dass der Hof funktioniert, dass du mit allen nachkommst. Und die Kinder können warten, die haben auch warten müssen. Aber ich habe das auch so erlebt und ich habe es nicht negativ erlebt. Mhm. Vielleicht war das auch eine andere Zeit. Das war die Kriegszeit, wo es nichts gegeben hat. Ja, auf was hätte man neidig sein sollen?
Mhm.
Ja. Und die anderen haben auch nicht mehr gehabt. Und heute sind die Differenzen natürlich größer. Aber ich denke mir, es ist eine Charaktereigenschaft, dass ich mit dem umgehen kann. Ich werde nie alles haben, wie wer anderer hat. Es wird immer noch, beim Reichtum ist so, es wird immer noch wer reicher sein. Also ich werde das Endziel nie erreichen. Also dann tue ich mir da leichter, wenn ich das einfach ausschalte. Rein von der Vernunft her. Was wäre mir blau mit dem Faktor?
Brauchen die Landwirte so jetzt mal trotzdem einen Urlaub? Weil man hört mittlerweile viel von Burnout beziehungsweise von
das
psychischer
würde ich
Belastung.
Sagen. Ja. Weil so stressig war es früher nicht, wie das heute ist. Sie haben schon mit den Vorschriften von den EU-Vorschriften schon also rein ein Bürokram zu machen, der auch entscheidet über Geld oder nicht Geld, wenn er das nicht genau macht. Also das kommt nur einmal dazu, die Arbeit auch. Und er sieht halt, dass die anderen Leute um so viel weniger dann. Er sieht ja nicht, dass der gefährdet ist in seinem Arbeitsplatz. Dieses Risiko kennt der Bauer nicht, er ist nicht gefährdet. Es kann sein, dass es nicht mehr ausgeht. Dann muss er 2 Mal arbeiten, um einmal zu leben. Das ist eher die Methode, was halt schon vielfach funktioniert. Und was ganz toll ist, habe ich jetzt erst gelesen in der Steiermark, dass sehr viele weibliche Betriebsführerinnen sind. Also das heißt, die Frauen sehen sich aus in Situationen, wo sie Männer nicht aussehen. Weil sie einfach anders da denken. Nicht stur heil den Erfolg und das muss bringen, sondern was lukriere ich alles in dem gegenseitigen Vermengen der Dinge. Ich kann die Kinder in meiner Umgebung beaufsichtigen, was auch gut ist. Ich habe vielleicht die Omas oder die Opas noch da zum Kinderschauen ein bisschen oder die gehen mit, wenn ich das will. Wenn ich nur eingeschachtelt will, wir sollen jetzt allein als Familie sein, kenne ich alles, dann werden die Probleme schon größer. Weil dann wird wer auf Zeiten gestellt und die anderen kommen nicht mehr dazu. Und das, was Familie ist, gegeneinander Rücksicht und Hilfestellung geben, das ist dann weg. Und dann wollen auch viele nicht mehr heiraten. Und viele nicht mehr keine Kinder haben. Weil das ein Stress ist, wenn ich mich nach allen Seiten so bewegen muss. Wenn ich nur für mich allein denke. Und das, glaube ich, ist die Krankheit. Die Ich-Position.
Mhm. Sie haben jetzt schon eine lange Arbeitsgeschichte hinter sich.
Ja.
Aber wie hat sich die Arbeitszeit vor allem entwickelt? Weil vorher hörten, okay, da war die lange Arbeit, der lange Tag. Und heute haben Sie aber gesagt, heute ist der Stress mehr geworden. Also ist heute eigentlich von den Stunden her, von der Intensität her, von der psychischen Belastung her, ist der heute höher oder war die früher vor allem mit der Schwanenarbeit vielleicht da?
Ich kann das nicht vergleichen, wie das heute ist, weil ich nicht mehr in dem Geschehen drin bin. Aber ich muss schon sagen, wir haben keine Leute gehabt und es war zum Heigen und beim schönen Wetter musst heigen, ob du willst oder nicht, das musst. Und da habe ich den oben da herrammen müssen und es ist ein Pfuhr nach der anderen gekommen und dann habe ich mir gedacht, wenn mich jetzt der liebe Gott fragt, willst du weiterarbeiten da oder sterben? Ich hätte mich fürs Sterben entschlossen. Er hat mich nicht gefragt. Also ich habe weitergearbeitet. Aber so hart war das. Und das weiß ich nicht nur für mich allein. Die Männer sind am Traktor gewesen, die Frauen haben mit denen da herrammen müssen oder in Stollen oder so irgendwas. Immer die Schwaren arbeiten, weil die Mobilisierung halt schrittweise gegangen ist und bis man wieder eine neue Maschine gehabt hat, die das abgenommen hat, und da sind Jahre vergangen.
Wie schafft man das dann, sage ich jetzt mal, wenn das Alter kommt und man muss vielleicht die Arbeiten abgeben, beziehungsweise dann kommt am Schluss die Hofübergabe. Wie kann man da für sich selbst wirklich entscheiden, das ist der richtige Moment und vor allem versuchen, diese Arbeit abzugeben, die was früher, also die was vor, davor der Alltag war, wo man wirklich da sehr involviert war und dann versucht man natürlich an die Zukunft, an die Jugend, den Hof zu übergeben. Wie haben Sie das damals gestaltet?
Das war bei mir ganz anders da. Mein Mann ist gestorben an einem Herzinfarkt mit 63 Jahren und dann habe ich so lange, bis ich 55 Jahre, dass ich die Mindestpension krieg, noch den Hof behalten und dann hat ihn zur Hälfte mein Sohn übernommen. Und meine Hälfte, der Schwiegervater hat mich als Mitbesitzerin eingeteilt, also überschrieben. Und meine Hälfte habe ich dann noch ein paar Jahre gehalten. Dann ist das Verhältnis immer schlimmer geworden. Der Druck ist immer größer geworden. Du, du wirst sehen, dann wird's besser. Dann habe ich da meine Hälfte auch übergeben. Und von dort weg war ich neben der Familie. Also ich habe noch eine schizophrene Tochter, die ist bei mir im Haus. Die habe ich jetzt seit 45 Jahren mit mir zu leben. Da bin ich alleine zuständig. Außer die Mädels, die eine Tochter, die Maria, die die Kinder bei mir gehabt hat und die Journalistin, die stehen mir da zur Seite. Aber sonst niemand. Das war nicht eine Frage, ob ich jetzt das will oder nicht, sondern das war maßgeblich zwingend. Und das habe ich auch eingesehen, weil ich allein kann das nicht machen. Aber gut für mich war es nicht. So müsst ihr mal sagen. Mhm. Weil die Ideale, die ich persönlich habe, die kann ich ja nicht vererben, wenn anderen. Mhm. Und außerdem kommt wer dazu, wer andere, der andere Meinung hat. Und dann muss ich mich halt auch mit dem, ich habe das nachher, so wie ich empfinde, ich habe mich dann an die Kultur gewendet. Wir haben ein Gröbminger Museum gegründet, da war ich dabei. Bürgermeister hat mich ersucht, ob ich da mitmache und das ist gerade gut gekommen von der Zeit. Ich habe jetzt Zeit und dann haben wir das gemacht und ich bin 30 Jahre dabei. Ich habe das inzwischen einmal als Opfer geführt und das hat mir nicht geschaut. Erstens habe ich mit Geschichte immer eine Freude gehabt und es hat mich dann nicht, wie soll ich sagen, nicht eifersüchtig gemacht auf die Betriebsführung. Die haben das dann eh gemacht allein. Und was gesehen ist, das habe ich eh gesehen. Und das andere, was sie mir nicht gesagt haben, habe ich entweder erfahren oder habe ich gar nicht gewusst.
Ja.
Ist auch wurscht.
Es braucht so.
So wie Sie ja gesagt haben, das öffentliche Engagement, Museum gründen und so weiter, das geht ja heutzutage auch hin und wieder verloren. Es will keiner mehr ein Gemeinderat, das will die Ämter keiner mehr übernehmen. Wissen Sie vielleicht noch, was das ist? Ist das alles egoistisch einstellen?
Ich will das nicht haben. Mhm. Da kriege ich nichts Zeit dafür, da tue ich nichts. Dass das aber für die Öffentlichkeit oder für die Gemeinschaft was Wunderbares ist. Wir haben lauter freiwillige Mithelfer. Aha. Jetzt, die letzten paar Jahre, sind auch über so Arbeitsamt da. Da können wir mehr offen halten und wir haben einen tollen Mann dazu gekriegt, den Hofrat Seipel, der das Kunsthistorische Museum geleitet hat. Wir haben eine tolle Qualität zusammengebracht und das ist auch eine Freude. Aber auf dem kann man nicht sitzen bleiben, das muss weitergehen und es geht auch weiter mit anderen Leuten.
Also möchten Sie das dann also mitgeben, dass man sich da vielleicht in der Pension oder nach der Hofübergabe eine neue Leidenschaft sucht, wo man sagt, man kann sie wirklich einbringen, weil der Betrieb, den hat man jetzt
ja
gegeben.
Ja, genau.
Ja.
Und da muss man denen nicht auf dem Knack sitzen und schauen, was die falsch machen oder nicht richtig oder nicht gleich. Das ist ja dann egal. Aber dann hat man eigene Aufgaben wieder. Und so, dass die Familie intakt bleibt, das mit den anderen, die vom Hof weggegangen sind, das ist auch einer meiner Aufgaben, dass die alle heimkommen können.
Das vielleicht für Sie ja, oder war es sinnvoll für Sie, Distanz zu suchen zum Hof nach der Übergabe, dass
das
man da gar nicht reinkommt?
Das muss man, sonst hält man das nicht aus.
Okay.
Also muss man wirklich trennen, einen Strich machen und sagen, ja, das ist jetzt so, das ist hier und da ein bisschen traurig, wenn man nicht dabei ist, aber man kann jetzt nicht warten, dass die gleich tun wie uns einer. Das ist anders davon. An dem leidet ja auch die Gesellschaft, dass sie anders davon ist. Wir brauchen halt Altersheime, Pflegeheime, alles ist mehr, kostet mehr Geld. Mir gefällt da der sozialistische Landeshauptmann vom Burgenland, der den Frauen, die daheim die alten Leute pflegen, ein Gehalt und eine Krankenkasse und eine Pensionsversicherung zahlt. Früher war das Nulltarif, ich sage nicht, dass das gescheit war. Aber das ist wirklich gescheit. Und heute, wenn einer in ein Altersheim ist, kostet zweimal so viel, als wenn er daheim gepflegt wird. Und jeder will gern daheim bleiben. Fast jeder.
Ja.
Nicht? Also wir gehen schon Wege auch als Gesellschaft, die wir uns auf Dauer gar nicht leisten können. Und jetzt bin ich kein Fan von der massiven Zuwanderung. Aber was man wirklich sieht, dass diese Menschen, die aus einem anderen Land kommen, familiär aufgestellt sind, komplett anders sind. Da müssen wir wieder lernen. Die schauen auf ihre alten Leute.
Das ist ja in Österreich oft, was man sieht, die gewisse Arbeitsmoral, vor allem für, in Anführungszeichen, schlecht angesehene Berufe, die geht ja immer mehr verloren. Ist das einfach nur dieses, weil es uns zu gut geht, oder was hat das für einen Hintergrund?
Ja, es geht uns gut. Und wir wissen nicht mehr, dass, also die Landwirtschaft ist in so einem Gebiet, wie wir da sind, im Ennstal, nur noch für den Tourismus interessant. Weil die Landschaft, das wissen sie schon, wenn die nicht gepflegt wird und die Radl nicht gemacht werden und dort geschwendet wird, sonst wächst alles zu, dann ist der Tourismus auch weg. Also von daher haben wir Wertschätzung. Aber da gibt es einen netten Vergleich. Ein Tischler ist einmal gefragt worden, er soll so Hobelschaden machen, weil das braucht man zur Deko. Das war gefragt. Und dann macht er Hobelschaden. 2, 3, 10 Sek. Dann kommen die wieder, sie brauchen noch Hobelschaden. Sagt er, jetzt hat er keinen mehr. Ja, er soll Hobelschaden machen. Ja, sagt er, ich kann nicht den Tisch zusammensageln. Und Hobelschaden, ich bin ja Tischler und nicht Schadenmacher. Und so ungefähr ist es bei der Landwirtschaft. Sie haben nimmer begriffen, die Gesellschaft weiß nimmer, dass die Landwirtschaft der Ernährer des Volkes ist. Egal wie die Grenzen sind. Von dem, was vor der Nase wächst, leben wir im Großen und Ganzen. Wenn wir jetzt nur noch Landschaftsgärtner sind, geht auch der Sinn verloren. Und auch die Ehrfurcht von dem, was produziert wird. Und dann sind halt die Brotlaub in Müll drei und jammern, dass alles so teuer ist. Und da sage ich, das ist eigentlich etwas, wo eine geistige Erneuerung sein müsste. Nicht nur von den Bauern, sondern von allen Menschen. Brauchen wir den Stand oder können wir es importieren? Machen wir mehr Kursurverträge, damit Industrieprodukte geliefert werden können und mehr landwirtschaftliche Geschichten herbringen? Da sind die Viecher fast alle mit Wachstumshormonen und braucht man nicht mehr nachfragen, was da noch alles kommt. Aber das ist wichtig für den Staat, weil das bringt was. Und da, das geht aber bis von ganz unten bis durch hoch hinauf. Und es hat nichts mit Blut- und Bodenromantik zu tun, sondern Leben tun wir von dem, was wächst.
Haben Sie das vielleicht in Ihrem Leben auch schon einmal erlebt, dass immer mehr importiert geworden ist? Gab es da mal ein Ereignis und nachher ist das auf einmal zusammengebrochen und dann ist man draufgekommen, dass das eigentlich doch nicht so gescheit ist und das hat Umdenken gegeben, so wie zum Beispiel beim Corona.
Ja.
Aber warum ist das jetzt eigentlich wieder in irgendeiner Richtung hintergegangen?
Na, weil der Mensch immer den Weg des geringsten Widerstandes geht und die billigste Variation. So ist es. Und es ist nicht billig, wenn wir eine Landwirtschaft haben. Ich kann mich noch an einen EU-Vortrag von Dr. Otto Habsburg erinnern in Gröbming. Und da waren wir, weil ich als Bäuerin ja für Bäuerinnen, für Bauernland denke und die Frau Pfarrer grün angehauchte Meinungen hat. Und dann hat sie gefragt, und was werden wir tun in der EU mit diesen vielen Berggebieten? Das ist ja nicht rentabel. Und dann hat der Herr Dr. Otto, den ich sehr verehrt habe, bis dorthin, gesagt, wir werden im Osten produzieren für die Landwirtschaft. Also die Ernährung wird dort festgestellt Und die im Gebirge, die werden wir uns noch halten. So wie wenn ich Hähne halt als Hobby. Und so ist es auch. Die EU-Gelder sind Haltungsgelder, damit die dort bleiben, die Bergbauern. Ohne die Förderungen konnten die sowieso schon nicht mehr leben. Nur mit dem Skilift im Winter, das ist zu wenig. Also, vielleicht bin ich da zu hart, aber ich habe das persönlich gehört und habe mir gedacht, so, meine Hochschätzung für ihn war mit einem Strich weg. Und mit Halten haben wir es halt so, wir werden gehalten.
Das beeinflusst aber natürlich auch die Berufswahl von Jugendlichen. Ja. Wenn sie das wissen, sind im Prinzip nur Bittsteller. Ja. Und sie warten auf die Förderung.
Das hat also mit keinem Anspruch auf Wertschätzung zu tun.
Mhm. Und wonach sollte man dann seine Berufswahl ausrichten? Und was sagen Sie zu Jugendlichen, wenn man es, so wie ich, wo ich immer sage, ich würde gerne den Betrieb zu Hause übernehmen.
Ja.
Aber natürlich bin ich mit diesen Veränderungen konfrontiert.
Ja.
Und mit dieser aktuellen Situation, was kann man da für seinen eigenen Betrieb, dass man sie vielleicht unabhängiger macht und gleichzeitig ja, wie empfehlen Sie dann, die Berufswahl auszurichten? Sollte man das auch berücksichtigen oder sagen Sie, ist der Idealismus gefragt?
Also ich würde sagen, wenn man das gern tut,
ja,
dann soll man es tun, weil das erfüllt dann mehr wie ein Job, wo man mehr verdient und man hat keine Freude damit. Aber vom Gerntun allein kann man nicht leben.
Mhm.
Und dann muss man, und das ist jetzt bewiesen, das ist auch eine journalistische Tätigkeit meiner Tochter, die ist Bäuerinnenaufsucht, die Betriebsführerinnen sind und die sich Alternativen einfallen lassen. Das ist mühselig, aber wenn mich eine Idee freut mit Liebe, dann ist da auch was drin. Und es kommen auch Konsumenten, kommen nach, wenn ich jetzt auf die Hochzeitsgeschichten da aufdenke, wie die alle begeistert sind und gut ernähren, also gesunde Lebensmittel und so und kaufen beim Bauern, wo's möglich ist. In Wien ist das ja nicht so leicht und ging jetzt halt am Markt. Aber ich würde schon sagen, dass da was drinnen ist. Die werden auch offener und die informieren sich aus, wo kriege ich wirklich wertvolle Sachen. Und dann brauche ich den ganzen Clinch, der faktisch die Geschäfte füllt. Denkt man ja nur, ein Joghurt würde genügen. Ein Joghurt mit Milch, also aus der Milch und eins mit Früchten.
Mhm.
Und 10 Meter Joghurt sind dort. Wer braucht das? Wer muss das zahlen, was nicht verkauft wird? Es sind so viele perverse Entwicklungen, würde ich so sagen.
Ja. Sie halten sich eigentlich noch sehr gut für Ihr Alter. Wie wir im Vorfeld schon gesehen haben, sie sind tadellos die Stiege heraufgekommen.
Ja, es ist aber nicht alles so.
Aber da habe ich mir vor allem jetzt im Zuge dieser Diskussion um Lebensmittel und Ernährung gedacht, haben Sie Wert drauf gelegt, regionale Lebensmittel zu essen? Oder haben Sie, so wie man heute auch oft diese Trends hört, okay, das ist vielleicht auch aus Insekten gemacht, aber das ist gesund, weil das ist reines Protein. Oder da muss man jetzt nur mehr auf vegane Ernährungsweise umstellen? Oder haben Sie sich oft gedacht, so wie ich mir es auch denke, man kann doch Fleisch essen, aber dann hochqualifiziertes aus der Region, oder?
Ich habe eine Enkelin, die ist vegan unterwegs. Jetzt will ich es nicht beleidigen, weil ich liebe sie ja. Aber sie schaut auch so aus.
Okay.
Sie war fesch, aber sie ist wie unterernährt. Das Gesicht ist so schmal und so, dass ich mir jetzt mal laut tut. Wir diskutieren, aber es hilft nicht. Und wir haben uns ja früher von dem ernährt. Das hat auch die Tochter einmal geschrieben in irgendeiner Zeitung. Entweder aus dem Stall, aus dem Garten oder aus dem Backrohr. Also die Varianten waren da. Wir haben keinen Zwiebel gekauft und das ist Sauerkraut und Kraut den ganzen Winter gewesen. Und ich bin ein Fan für Milchprodukte. Ich habe Sauermilch gemacht, wir haben 17 Jahre Milchstübel geführt. Auch nebenher, alles nebenher. Also mein Leben ist nebenher gegangen. Und mich treffen halt noch Leute irgendwo beim Einkaufen und sagen, mein Gott, na, der Liebtauer, nie mehr kriege ich sowas. Das sind halt Sachen, wenn man die nie kennenlernt, dann hat man auch keine Sehnsucht danach. Und wenn jetzt die Sarah Wiener ist eine berühmte Köchin, die hat jetzt bei einer Diskussion gesagt, diese künstlich hergestellten Proteine, ja, wo es immer herkommen. Wenn der Text einmal, der Beipacktext so lang ist, dann weiß man schon, das wird dann nicht mehr hin, das wird dann nicht mehr schlecht. Dann weiß man, wie man sie ernährt. Aber niemand muss es da. Aber da ist eine Werbemaschinerie dahinter. Und das ist gesund und das schaut dann nicht und lauter solche Sachen. Natürlich, wer sich nicht auskennt, der wird sowas nehmen. Das wird auch nicht schlecht. Du kannst so einen Kugelhupf kaufen, der bleibt 14 Tage gleich.
Aber man sieht das ja in der Gastronomie.
Ja.
Wenn man wohin kommt, da ist das Fleisch natürlich nicht gekennzeichnet. Dann muss man schon zu spezielle Gasthäuser eigentlich gehen, die was ja
das tun.
Wäre da eben eine Lebensmittelherkunftskennzeichnung anzudenken? oder heute,
aber du das ist Pflicht jetzt, so ist genau. Es ja noch freiwillig.
Ja.
Ja. Es ist ja wieder eine Verordnung, man macht die Geschichte komplizierter. Im Prinzip muss es so sein, dass der Gastwirt lokal, regional einkauft. Mhm. Und das dann mit dem Werbung macht. Wenn er wüsste, dass das funktioniert, dann würden es mehrere da. Es gibt ja schon welche, die das tun.
Ja.
Aber das ist natürlich preislich ein wenig eine höher gestellte Geschichte und du kannst nicht um 5 Euro ein Essen haben.
Und ich sage jetzt einmal für einen Landwirt, ich weiß aus persönlicher Perspektive, es ist schwierig, dass man Kunden findet, speziell in der Gastronomie, die wollen nur die Edelteile.
Ja.
Und wenn man sich dann auf das fokussiert, dann muss man natürlich auch die anderen, sage ich jetzt mal, Tierprodukte verwerten, die was halt nicht so hoch angesehen werden. Und das ist ja mittlerweile leider so, dass da die jüngere Generation nicht mehr auf das zurückgreift und da auch nicht mehr dieses ganzheitliche Denken hat.
Mhm.
Würden Sie sagen, das war in der Vergangenheit auf jeden Fall so, dass man alles verwertet hat oder sind dann auch Produkte zum Nachbarn gegangen? War da vielleicht auch ein größerer Austausch?
Nein, es hat die Not gezwungen, alles zu verwerten.
Mhm.
Das war einmal Not. Und ja. Dann war es die Wertschätzung, dass ich nicht was wegschmeiße, mit dem ich noch was kochen kann.
Ja.
Also auch die Achtung vor dem Produkt. Ich schmeiße jetzt nichts weg, aus dem ich noch ein Bärschel machen kann oder ein Gulasch. Oder auch Sulzen oder solche Sachen. Das ist nichts weggeschmissen worden. Jetzt haben die Bauern das ja auch nicht einmal. Bei uns wird nichts mehr selber geschlachtet. Wir haben früher von den Ochsen, die wir dem Schlachthof geliefert haben, dann ein Viertel oder einen halben Zock genommen und den habe ich dann aufgearbeitet. Kühlhäuser haben es möglich gemacht. Heute hat man Gefriertruhen. Also an dem liegt es nicht. Es ist die Arbeit. Und wenn ich jetzt ins Geschäft gehe und ein paar Schnitzeln kaufe, dann spare ich mir den ganzen Zirkus mit, wo tue ich das hin, was ich da jetzt ausgelöst habe, was nicht mehr so schön ist. Es ist eine Bequemlichkeit.
Aber braucht es vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung bzw. Kochunterricht, vor allem in Schulen? Wenn man daran aufdenkt, die meisten wissen gar nicht mehr, wie sie so etwas zubereiten. So
die Sarah Wiener sagt in ihrem Interview, was sie vor ein paar Tagen ist, das im Fernsehen gewesen, sagt sie, sie plädiert dafür, dass die Kinder in der Schule kochen lernen, weil die Mütter kennen es nicht mehr.
Die meisten wissen ja gar nicht mehr, wie es die Lebensmittel zu verarbeiten, wie man Lungenbraten macht etc.
Ja, und auch wo das ist beim Tier. Ja. Wir haben das so gelernt, wo die Fleischteile sind, die sehr wertvollen und von denen gibt es halt auch nur eine gewisse Menge und von den anderen gibt es mehr. Also ich glaube, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber wenn man das Hirn einschaltet, dann müsste man schon ein wenig nachdenken und Konsequenzen daraus ziehen und nicht nur jammern, dass alles so teuer ist.
Aber Sie haben gesagt, die Leute können nicht mehr kochen, aber eigentlich ist das ja alles ein Paradox und die Leute wollen immer weniger arbeiten, teilweise nur mehr 20 oder 30 Stunden die Woche
ja.
Und haben trotzdem eigentlich keine Zeit, dass sie daheim kochen oder auf seinen Haushalt schauen oder ähnliches. Warum? Ist da das Social Media, was so viel Zeit einnimmt oder was ist das?
Kochen hat nur einen guten Ruf, wenn Männer kochen. Wenn ein Mann kocht, dann ist es eher kreatives Arbeiten. Wenn eine Frau kocht, die kocht ja nur für den täglichen Bedarf. Das ist nichts, nur damit sie satt werden. So ungefähr ist die Meinung. Ich habe einen Schwiegersohn, der gut kocht. Und meine Tochter braucht nicht. Die braucht nur in Extremfällen, wenn sie allein mit den Kindern ist. Aber das ist halt dann auch was. Und er hat selber erzählt, die haben Zwillinge. Und wie er mit den Zwillingen mit dem Kinderwagen gefahren ist im Park, da hat er Zuschauer und Anerkennung gekriegt von anderen Frauen. Was? Ein Mann macht das. Eine Frau kriegt da keine Zuschauer und Würdigung, wenn sie mit den Kindern in den Kinderwagen fährt. Das ist selbstverständlich. Also unser Denken müsste sich schon ein bisschen fortbewegen und nicht so lax und kommod sein.
Das ist ja so jetzt in mehreren Bereichen, nicht nur bei der Kinderbetreuung,
sondern nicht nur da.
Im Haushalt.
Das ist generell so, ja.
Braucht es da vielleicht auch in der Landwirtschaft einen Bewusstseinswandel, dass die Frau nicht nur die ganze Zeit am Hof ist, sich um die Kinder umschaut, um den Haushalt?
Das funktioniert schon ein bisschen. Also ich habe von den Enkeln eine Schwiegertochter, die arbeitet außer Haus einen halben Tag und den halben Tag ist sie dann daheim. Die arbeitet auch nicht in der Landwirtschaft mit. Das macht der Enkel relativ allein mit Hilfe seiner Eltern, weil die sind noch pensionrüstig. Die werden da noch verbraucht ein bisschen. Aber ich finde das auch nicht schädlich, die sollen sich die Zeit an, wer noch will. Für die ist gut, wenn sie noch was da haben und die Schwiegertochter verdient ihr Geld woanders. Kommt auch nicht aus der Landwirtschaft, aber das heißt noch gar nichts. Ich kenne viele, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und begeisterte Bäuerinnen waren sind. Es kommt auch darauf an, was ich mir vom Leben erwarte. Erwarte mir viel Geld, muss ich nicht in die Landwirtschaft gehen. Das weiß ich genau, dass ich da nicht viel Geld zusammenbringe. Erwarte mir zusammenhängende Arbeitsabläufe, die sich, wo es herkommt und wo das hinführt, dann ist das ein guter Boden. Weil du kannst zuschauen beim Wachsen und beim Wachsen von einem Tier, beim Wachsen vom Getreide. Ganz, ihr habt mich jetzt nicht gefragt darum, aber was mir immer Freude gemacht hat beim Arbeiten, zu sehen dann, wann das fertig ist. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn wir jetzt fertig sind von der Leiden beim Heim, da hat es dort alles schon so in Wellen wie ein Meer gewesen, zum Aufschauen wunderschön. Aber ich denke, einmal möchte ich Zeit haben, da oben auf den Radl jetzt sitzen und schauen, wie das fertig ist. Und das war nie Zeit, weil ich so schnell wieder in den Stall gehen müssen und. Es war nie Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt brauche ich das eh nicht mehr da, jetzt gehe ich dann da rauf auf das Radl und schau, wie schön, dass das jetzt alles ist. Und das Gefühl war weg. Ich habe nichts dazu beigetragen. Das ist nicht meine Geschichte gewesen. Ich habe das selber nicht geklappt, aber ich weiß, dass es so ist. Es hat mich nicht mehr gefreut. Denke ich mir, für was sitze ich da jetzt? Das ist nicht mehr die Teilhabe an dem Geschehen.
Weil Sie ja gesagt haben, es heißt noch gar nichts, wenn einer nicht aus der Landwirtschaft kommt, vor allem auch ein Schwiegerkind oder was, und dann auf den Hof kommt und mitarbeitet. Aber ist das heute zum Teil nicht abschreckend für eine Leute, die zum Beispiel von einem Haus kommen, also von einem ganz normalen Einfamilienhaus, die das noch kennen, okay, 8 Stunden arbeiten gehen, nach Hause kommen und am Abend eine Ruhe haben, irgendwas anderes machen zu können, weil in der Landwirtschaft ist es ja oft so, dass man am Wochenende arbeiten muss oder nach der Schicht nochmal arbeiten muss.
Wie das Wetter ist.
Das ist eigentlich abschreckender Faktor. Und wie kann man zum Beispiel in andere Schwiegerkinder, also für Sie Schwiegerkinder, für uns vielleicht die Lebenspartner, wie kann man denen die Angst nehmen vor der Landwirtschaft? Dass man dort auch arbeiten muss und dass das nichts Schlechtes ist.
Die Frage ist, was verstehe ich unter Arbeit? Es ist ja die Arbeit, die einer in einem Büro da muss. 8 Stunden dort sitzen und mit Computer sein und in einem Großraumbüro. Ich habe mir das auch angeschaut. Das ist auch nicht schön.
Absolut nicht.
Also, entweder ist in mir ein Bedürfnis nach was anderem, dann werde ich mich umschauen, dass ich was finde. Und wenn es die Landwirtschaft ist, dann finde ich schon, wenn ich einen Partner habe, der mir das erklärt oder auch informiert, woran die Freude an der Arbeit ist. Weil du irgendwo auch an diesem Schöpfungsgeschehen Teilhabe hast. Sowohl im pflanzlichen wie auch im tierischen Bereich. Und wenn ich sehe, wie sich das auf die Kinder auswirkt, ist die Erziehung der Hälfte, die Hälfte Arbeit. Weil sie auch sehen, wie es dort zugeht. Und wenn er so ein Keiwal so lästig ist bei der Mutter und keine Ruhe gibt, dann kriegt die einmal einen Renner und dann ist das erledigt. Das weiß ich noch bei den Rosen, wie bei uns daheim noch Rosen gehabt haben. Junge Risseln und die waren halt dauernd am Gesäuge und der Mutter war es einmal zu viel, dann hat sie so einen Stupser gegeben und dann war er Ruhe für 2 Stunden. Also, man sieht es halt einfach, Wirkung und Gegenwirkung, das hat man nicht bei jedem Beruf. Es gibt so viele Berufe, von denen weiß man nichts, was man da hat, wo das endet, wo es hinkommt. Überhaupt nichts.
Ich würde gerne dieses Stichwort Teilhabe und Wirkung aufgreifen und in eine andere Richtung lenken. Es gibt ja jetzt junge Frauen, sehr viel, die was ich mit am Beruf neben der Landwirtschaft ergreifen, vielleicht auch politisch sehr engagiert sind. Mhm. Was raten Sie da diesen, wenn Sie da speziell in einer sehr männerdominierten Branchen, Gremien und so weiter aktiv sind, wie kann man sie da durchsetzen und auf ein Gehör finden als Frau?
Es ist ein weiter dorniger Weg. Weil so wie beim Kochen, so ist es eigentlich auch in dem, dass man Frauen immer weniger zumutet, als sie können. Sie tun ja weit mehr. Sie arbeiten mehr, sie haben mehr Verantwortung, aber sie hängen es nicht so an die Glocken oder sitzen es nicht voraus bei jeder Begegnung. Männer nehmen das für sich in Anspruch. Ich bin nicht männerfeindlich, im Gegenteil. Ich kenne so viele tolle Männer, die das auch verstehen. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass wenn Frauen, selbst wenn sie Betriebsführerinnen sind, in die Genossenschaften kaum hineingewählt werden, da wird irgendein Junge genommen, der irgendwie bei der Landjugend irgendwo war, aber nicht eine Betriebsführerin, weil sie eine Frau ist. Also da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich war 10 Jahre in der LG in Steinach hineinberufen worden, von jedem Bezirk, war Bayerin. Und das war so angedacht ein bisschen als Alibi-Geschichte und wir haben dann aber mehr gemacht draus. Wir waren uns einig als Frauen. Wir haben uns vorher getroffen in Steinach. Wir haben keine Sitzungsgelder gekriegt. Wir waren auch nicht stimmberechtigt in dem Sinn, wie der Aufsichtsrat oder der Vorstand. Aber wir haben die Wehwehchen, die wir am Bauernhof gespürt haben, wo die LG tunlich was da kann, gewusst und das eingebracht und die sind dann auch draufgekommen, dass das alles nicht so blöd ist. Dann ist es aber ein bisschen schwierig geworden, wir haben keine Sitzungsgelder gekriegt, aber wir haben Anerkennung gekriegt, sagen wir mal so. Und dann ist es ein wenig schwierig geworden in der LG und dann haben sie uns nicht mehr eingeladen, weil sie wissen, die Weiberleute sind dann auch kritisch und sagen, wo ist da der Hund begraben? Und auch den Mut, den zu finden, nicht den zu decken. Und dann haben wir keine Einladungen mehr gekriegt und dann haben wir beschlossen, zu 10 waren wir, haben einen Brief geschrieben, man soll die Dinge verlassen, bevor sie einem verlassen. Und wir treten alle zurück, nachdem das jetzt nicht mehr, wir nicht mehr informiert werden, ist das überflüssig und wir lassen das von der Lange. Und dann waren sie ein bisschen schockiert, die Herren oben. Und dann habe ich geschaut, dass, weil ich gesagt habe, wenn, dann wollen wir gewählt werden in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat. Dann hätten wir ein bisschen eine Mauschlerei gehabt. Nicht mehr, sondern die vom Aufsichtsrat. Da hätten wir noch ein paar Stimmen. Das ging sie vielleicht aus. Ich hätte einen Vorschlag gehabt mit einer Bäuerin, die da reingehört. Dann ging sie aus. Nein, sage ich, mauscheln tun wir nicht. Wenn, dann muss sie vorgeschlagen werden und ordentlich gewählt werden mit den Stimmen, die wir zur Verfügung haben. Und das hat dann noch ein paar Jahre gedauert und dann ist es geworden, schön langsam. Aber von wirklich einer Macht, dass da mehr Frauen waren als wir Männer, ist noch weit und breit keine Spur.
Und was kann man dann als Frau persönlich dafür da? Also soll man sie Mitstreiterinnen suchen oder vielleicht auch?
Ja.
Okay.
Sich informieren,
ja.
Das ist immer wichtig. Und schauen und beweisen, dass man nicht schlechter ist oder zum Teil auch manches Mal besser. Weil man nicht in den vorgefertigten Trögen ist. Die kommen alle von irgendeinem Verein oder von einer politischen Richtung oder so. Frauen sind variabler. Und sie sind auch nicht blöder. Ich habe mir sagen lassen, der Durchschnitt, der Notendurchschnitt der Mädchen ist besser wie der bei den Frauen.
Kann man
auch bei den Männern?
Ja,
ja.
Das ist unterscheiden, ja.
Ganz sicher richtig.
Ja. Das hat auch damit was zu tun, dass Frauen ein bisschen reifer sind in dem Alter. Ich hab's länger Zeit und dann ist ganz gut. Und dann sind die Frauen mit den Kindern beschäftigt. Und das ist die Chance der Männer. So ist es. Einfach ganz kurz, Kurzformel. Mhm. Aber es soll nicht so bleiben.
Also begrüßen Sie das danach, sage ich jetzt mal, dass vielleicht Karenz aufgeteilt wird
zwischen
Männern und Frauen, damit sie da einfach die Arbeitsbelastung ein bisschen verschiebt und eben Frauen eine Zeit dafür haben.
Also bei uns sind die Kinder mit einem Jahr runtergekommen und dann hat mein Mann einmal was genommen zum Füttern. Und es war selbstverständlich, dass das ich die ganze Zeit da habe.
Ja.
Und deshalb ist dann auch weniger einfühlsam das Verhalten von den Männern den Kindern gegenüber. Die werden dann erst großzügig, wenn die halbwegs herausgewuselt sind. Dann treten die Männer in Kraft. Aber sonst ist das eine reine weibliche Angelegenheit. Und deshalb, es war ja bis vor einigen Jahren noch gar nicht möglich, dass eine Frau einen Beruf ausübt, ein Geld verdient außer Haus. Oder hat vom Konto Bescheid gewusst. Ich gehöre ja dazu, ich habe auch nicht Bescheid gewusst vom Konto. Weil ich versorgt war mit Arbeit. Und dann denkt, das wird schon passen. Hat ihm nicht passt. Ja?
Ja, umso beeindruckender ist ja mittlerweile, dass eben so viele Frauen die Betriebsführung zu Hause übernehmen.
Ja.
Was würden Sie denen raten, wenn man da die Betriebsführung übernimmt? Man hat vielleicht eben den Vater, der was da eher konservativ geprägt ist. Wie kann man sich da als Frau da durchsetzen, wenn man natürlich da jetzt keine persönlichen Konflikte heraufbeschwören möchte, aber seine eigenen Visionen trotzdem einbringen?
Ich glaube nicht, dass der Vater den Konflikt mit der Tochter sucht. Weil meistens sind die Väter stolz auf das, was Frauen, was die Töchter tun. Die haben eher Probleme mit den männlichen Nachfolgern.
Ja.
Weil da ist so diese Geschichte. Und als Frau und als Tochter, glaube ich, kann man das leichter mit dem Vater ausmachen. Weil gegen vernünftige Lösungen, glaube ich, hat auch ein Mann und ein erfahrener Bauer nichts. Das Problem wird immer der, was zuverkommt.
Das ist wahr. Da kommen natürlich auch neue Ansichten, neue Meinungen dazu und eben vielleicht eine andere Perspektive, wie du vorher gesagt hast, die was vielleicht nicht aus der Landwirtschaft stammt.
Ja.
Was grundsätzlich ein Geschlecht ist, aber es sind einfach Welten, die was aufeinandertreffen.
Ja, aber wenn eine Frau sich dafür entscheidet, und ich kenne einige solche, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, die sind mit einer derartigen Begeisterung dabei, die sie vorher auch selber gar nicht gekannt haben an sich, weil es du hast es immer mit Lebendigem zu tun. Wenn du im Büro sitzt, du weißt nicht, geht der Plan durch, ist es erfolgreich oder nicht, das trifft dich nicht mehr. Das ist draußen und das ist weg. aber da sieht sie was, selber, was sie tut. Und das glaube ich, also ich habe es zumindest so empfunden. Und das ist auch für Junge gut. Und vielleicht muss man sich von dem ganzen Wust, der einmal war, verabschieden und sagen, wir gehen das neu an und haben neue Perspektiven.
Aber Sie haben ja auch selber übergeben, wie können Sie zum Beispiel, oder was kann man als Junger am besten machen, dass man sein Elternteil trotzdem noch für sich gewinnt, dass der mit den eigenen Ideen vielleicht einverstanden ist, noch Ratschläge weiterhin gibt?
Nach Ratschläge ist ganz schlimm.
Also, okay. Ich bin immer froh über einen Ratschlag.
Wirklich?
Ja.
Also Ratschläge, es ist so, es muss alles glaubhaft sein. Und wenn ich von vornherein ein gutes Verhältnis habe, dann sind vielleicht Gespräche, wo man was einfließen lässt, nicht schlecht. Kann aber auch schief gehen. Aber zu viel Ratschläge, nein, die sind alle gern selber gescheit. Und Erfahrungen helfen dann erst, wenn man sie hätte, bevor man es gemacht hat.
Also.
Das ist nicht gut, wenn man seine eigenen Erfahrungen denen unterjubelt und sagt, schau, so habe ich da. Das bringt nicht viel.
Also braucht man da als Jugendlicher auch den Mut, dass man sagt, okay, ja. Ich bin bereit dazu, dass ich Mut Dinge anders
und,
mache.
Und Freude am Geschehen. Und die, also der Lohn ist ja nicht nur dann das Geld ist wichtig, dass die Musik läuft. Aber der Lohn ist dann das, den Erfolg, dass ich das geschafft habe und dass das geht. Und du kriegst ja auch so viel zurück. Du kriegst ja über die Tiere so viel zurück. Das ist blöd, wenn ich das sage, aber für mich sind das halt Mitgeschöpfe. Mir hat einmal ein gescheiter Mann gesagt, auf Bali sagen sie zu den Kühen, die Kuh gibt Milch für das Kalb, weil sie es liebt. Sei auch du gut zur Kuh, damit sie dich liebt. So, das ist einmal ganz einfach. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich mit dem, was ich tue, eine Liebe habe. Und das spüren sie auch. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn das so eine Kurzung ausschlägt und extra aufsteht, weil sie schon wieder kauen tut, das macht was her. Oder die eine steht auf, weil die Kinder oben sind. Jetzt steht sie auf wie ein Ros. Die denkt sich ja was dabei. Mhm. Das ist, für uns ist das dann in der modernen Schicht, ist das ein Nutztier. Ich habe da mit dem Professor Heiger mal ein bisschen gestritten wegen dem, weil wir haben ja Viecher umgestellt und haben mit der Universität viel, mit ihrem viel positive und interessante Zeiten gehabt. Und er sagt dann, Nutztier heißt auf der Bodenkultur diese Abteilung für Nutztierhaltung. Und ich sage, das ist eine Beleidigung fürs Viech. Es ist ja mein Mitgeschöpf, von dem ich dann lebe. Nutztier ist rein das, was ich in der Schule lerne. Kostenfaktor, Nutztier, wenn die nicht köbert, ist schon nichts mehr, muss sie schon weg und so. Das ist nicht meines.
Gleichzeitig ist man Landwirt natürlich auch mit sehr viel wirtschaftlichen Zwängen konfrontiert.
Na klar, wenn den aber aufnimmt, muss sie irgendwann gehen. Das ist eh ja logisch, nicht? Nur für Eiderbichl-Geschichten kann ich Tiere nicht halten.
Ja, und da hat man mittlerweile sogar sehr den Eindruck, dass man immer größer skalieren muss. Die Dimension muss immer größer werden vom Betrieb. Wie kann man sich das selber positionieren? Weil natürlich, wir haben gerade vorher über diese Vielfalt gesprochen, über diese Einzigartigkeit und dass man sich das Betrieb erfordert. Aber das braucht eben auch Mut. Dass man sagt, ich gehe nicht diesen Weg, dass ich noch mehr Fläche zubrachte, mir noch mehr Arbeit eigentlich zuschöpfe.
So läuft es ja jetzt auch gerade in der Milchwirtschaft. Viele hören auf und die Flächen werden alle bearbeitet. Mhm. Die werden gepachtet und werden bearbeitet. Und es ist nicht weniger geworden. Also wem schadet es? Niemanden.
Ja.
Aber nur irgendwann kann es einer nicht mehr da machen.
Sicher, da hängt dann nicht mehr eine Familie drauf, sondern mehrere.
Ja.
Weil das so ein großer Betrieb wird und dann ist man auch von anderen Arbeitskräfte abhängig, wenn man es selber nicht mehr schafft.
Und es geht auch Seele verloren, da kann man nirgends was dazu hin. Wenn der Traktor, da kannst du beim Traktor jetzt, wenn es grossilieren, ist der Traktor so hoch, dass ich vom Balkon einsteigen kann. Und jetzt sagt man, der Reifendruck wird minimiert, wenn er auf dem Feld ist, kann man das Oberding auf, wie viel Bar, ich kann das nicht genau sagen, ich weiß nur vom Erzählen. Das tut den Boden nichts. Aber die Entfernung vom Boden macht da was in der Psyche aus.
Wie sehen Sie das? Hat das Verhältnis nicht nur zum Tier, sondern zum Boden sich eigentlich auch verändert? Weil früher hört man ja oft, ja, wir haben auf den Boden geschaut und so weiter und heute wird nur mehr dieser Mineraldünger verwendet. Hat sich das echt so stark geraten, oder? Wie sehen Sie das?
Also wir daheim sind ein Biobetrieb schon seit ewigen Zeiten aus Überzeugung. Ich hoffe, dass so bleibt. Aber die Grundsubstanz, die Ausgangsposition ist der Boden. Und alles, was ich dem zufüge, am Guten und am Schlechten, das ernte ich auch. Und über das muss ich mir Gedanken machen. Wenn ich da Pflanzenschutzmittel aufbehaue und Handelsdünger, Kunstdünger darf man ja nicht mehr sagen, Handelsdünger gebe in Mengen. Erstens ist es sehr teuer und zweitens bleibt ja was im Boden. Das ist ja nicht so, dass das vergeht so schnell, sondern ich tue ja wie der Mensch, wenn er sich Medikamente ununterbrochen einhaut, unkontrolliert, die sind ja drinnen, die bewirken ja irgendwas. Oft wirst du von der Medizin krank. Ja, wenn man es nicht weiß. Also da rede ich jetzt gegen die Ärzte, aber ich habe ja hier und da einen Clinch damit.
Heutzutage haben wir aber zugleich so viele Analysewerkzeuge, dass man die Bodenqualität ermittelt, etc. Und ist es so, dass wir unser Wissen einfach zu wenig nutzen? In dem Sinne, wir wüssten jetzt mittlerweile so viel. Nutzen wir das zu wenig oder reflektieren wir zu wenig darüber?
Weil es hinderlich ist, wenn ich weiß, was da jetzt alles drei ist. Ja. Dann kann ich ja nicht mehr da, wenn ich mit Verstand rechne.
Ja.
Dann tue ich mir ja selber meine Existenz minimieren, sagen wir mal so. Also wenn ich es nicht untersuche, bin ich im guten Gefühl, es ist ja alles richtig.
Ja.
Ich gehe nicht zum Doktor, weil ich bin vielleicht krank und das will ich gar nicht wissen, aber es schon weit fällt.
Danke, Frau Haas. Ich glaube, das war jetzt ein sehr guter Ratschlag. Vor allem zum Abschluss hätten Sie vielleicht noch ein letztes Zitat, was Sie uns alle Jungen mitgeben könnten, weil zeitlich sind wir schon relativ an einer oberen Grenze, dass wir positiv in die Zukunft schauen können.
Lasst die Gefühle nicht aus dem Spiel. Verlasst euch auf eure Gefühle. Alles andere ist Wissen, das sich permanent verändert. Aber das Gespür dafür muss man sich beibehalten. Und da bin ich mit dem Goethe eines. Du kannst nicht erjagen. Du musst es spüren. Und die Liebe musst du auch haben. Und du musst aber auch vorher kriegen.
Danke, Frau Haas.
Ja, danke auch. Raumwerk Duffenstein.